Die Welt der Jagd.
Herzlich willkommen zum Mai-Podcast von Hunt on Demand. Wir haben heute einige Themen wieder. Wir reden natürlich über die Filme des Monats. Über Schweden habe ich tatsächlich einiges zu erzählen. Aber wir fangen direkt an mit unserem Gast, denn es gibt ein ganz wichtiges Thema, worüber wir wieder zum wiederholten Male jetzt sprechen müssen, weil es eben einfach so eine Relevanz hat. Aber bevor ich unseren Gast begrüße, Ruven, hallo.
Ja, Tim, vielen Dank, dass du mich auch begrüßt. Und ich hoffe, es geht dir genauso gut, wie es mir geht. Ich habe hier meinen Dackel auf dem Arm und das ist ein richtig schönes Gefühl. Und so macht es richtig Spaß, Podcast zu machen mit dir.
Mir geht's absolut hervorragend. Ich war eben beim Sport, schön pumpen, danach einen Döner gegessen und jetzt können wir loslegen. Es ist perfekt.
Herrlich. Ja, dann würde ich sagen, fackeln wir auch gar nicht lange und holen unseren Gast dazu. Der war schon mal bei uns im Podcast, nämlich 2022 im November, fast 3 Jahre her schon wieder. Die Zeit verrennt echt. Und mittlerweile ist er Doktor. Also, lieber Julian, Dr. Julian Laumeier, schön, dass du bei uns bist.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, mal wieder dabei sein zu dürfen.
Ich habe schon zu Ruven gesagt, du bist der wahrscheinlich erste Gast in unserem Podcast, der nachweislich von etwas wirklich Ahnung hat. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir auch mal wirklich einen Experten hier haben.
Die Messlatte liegt ja so hoch.
Julian, du warst ja im November 2022 bei uns und hast über das Thema Rotwild, Genisolation und Inzucht gesprochen. Damals warst du Doktorand und hast daran geforscht, vor allem in Nordrhein-Westfalen, das Rotwild untersucht, ob es verinselt ist, inwieweit und wo da die Vernetzungen bestehen. Jetzt haben wir dich als Gast wieder dabei, denn vor einigen Tagen war ja das zweite Zukunftsforum Rotwild in Neumünster. Und da warst du auch dabei. Und als Experten wollen wir dich mal dazu befragen. Berichte doch gerne mal, worum geht's eigentlich bei diesem Zukunftsforum Rotwild?
Ja, nicht nur bei diesem Zukunftsforum Rotwild, sondern auch über die letzten Jahre. Da sind ja noch mehr Veranstaltungen passiert, sage ich mal. In Isny haben wir uns getroffen für ein Rotwild-Symposium Süd vor 2 Jahren jetzt. Die Deutsche Wildtierstiftung macht regelmäßige Rotwild-Symposien. Und die Thematik der genetischen Verarmung oder eben vor allem eigentlich der Lebensraumzerschneidung ist ja eben auch eine wichtige und geht nicht nur das Rotwild was an, sondern eine Biotopvernetzung geht uns am Ende alle was an, da damit halt einfach Ökosystemleistung sichergestellt werden.
Und was würdest du sagen, war jetzt Konsens oder Inhalt dieses Zukunftsforums? Hat man da irgendwas Substanzielles jetzt mitnehmen können oder hat man nur gesagt, okay, sieht schlecht aus oder sieht halbwegs gut aus?
Ja, also man hat sich darüber unterhalten, wie es aussieht, ja. Und unsere Studien zeigen ja, dass wir zum Beispiel in Hessen und Nordrhein-Westfalen 65% unserer Population als bedroht ansehen können oder zumindest nicht in einem erhaltungsfähigen Zustand. Und das gilt es nun mal zu verbessern. Wir bauen immer mehr Autobahnen, wir bauen immer mehr Wirtschaftswege und Schifffahrtskanäle und sonstige Industrieflächen oder auch Siedlungsflächen. Und wir achten halt dabei zu wenig auf unsere Wildtiere, insbesondere eben dann hier auch auf das Rotwild. Und da muss halt einfach die klare Message und auch das Handeln jetzt ankommen, dass man eben, wenn man Infrastruktur anlegt, auch die Barrierehilfen, also Wildbrücken und sonstige Wanderkorridore da in Planungsausschüssen mit aufnimmt.
Damit man sich das mal vorstellen kann, ich habe das mal recherchiert, es gibt in Deutschland ca. 13.000 Kilometer Autobahnen. Und über diese Autobahn gibt es nur, es ist wirklich lächerlich, 40 Wildbrücken. Und das bedeutet ja, da müsste jetzt einer Kopf rechnen können.
Ich habe im Kopf, dass es knapp 100 wären, aber es ist trotzdem krass. Also auf der Strecke von Kassel nach Frankfurt kann halt so ein Tier nur an einer einzigen Stelle irgendwo auf 50 Metern passieren. Während wir halt als Menschen ja, uns frei bewegen können, wie wir wollen und so ein Wirtschaftstunnel unter einer Autobahn drunter her, wird ja quasi in jeder Gemeinde gemacht, mehrfach, damit wir es hinbekommen, aber für Tiere, denen gestehen wir das halt nicht ein.
Und man muss ja auch ganz klar sagen, also wir sind ja in Deutschland, hier ist ja keine Wildnis mehr, wir sind ja ganz klar nachweislich eine Kulturlandschaft. Das heißt, für alles, was in diesem Land passiert, eben auch mit den Wildtieren, sind wir ja verantwortlich, weil wir eben ihnen ja den Lebensraum weggenommen haben. Das müsste doch eigentlich, Julian, ein Thema sein, was jeder sofort versteht und wo jeder sofort sagt, ja natürlich, da müssen wir nacharbeiten, oder?
Das muss halt jetzt aber genau ja kommen, dieses Verständnis. Denn man merkt es ja auch, wir forschen jetzt am Rotwild, aber man muss das Rotwild einfach als Leitwildart sehen. Ja, also das, was wir gerade am Rotwild machen, da geht es nicht darum, dass man sich als Jäger rausputzen will, am Ende noch die riesigste Trophäe da schießen will oder sowas, sondern wir sind da im aktiven Naturschutz unterwegs und wir versuchen da Lebensräume zu verbinden, wie zum Beispiel eine Lüneburger Heide mit einem Harz, mit irgendwo einem nordhessischen Waldgebiet. Und da geht's halt nicht nur um diese eine Wildart, sondern ich meine, egal ob man jetzt mag oder nicht, ein Wolf würde davon genauso profitieren, der Luchs profitiert davon und natürlich, wenn ein Rothirsch über die Straße kommt oder beziehungsweise andersrum, wenn der Rothirsch nicht über die Straße kommt, wie soll dann der Igel drüber kommen oder sonst irgendwelche anderen kleineren Tiere? Diese Verknüpfungsmechanismen, die wir damit ja in Gang setzen, die sind ja allgegenwärtig und helfen eben, wie gesagt, kompletten Ökosystemen und nicht nur einem Stück Rotwild, sondern man muss das Ganze irgendwie holistisch sehen.
Ich habe in dem Zusammenhang, war ganz witzig, ich war gestern zur Zahnreinigung und da legt man sich ja dann immer schön hin und bei meinem Zahnarzt ist über mir da so ein Bildschirm und ich lege mich da hin und die Zahnärztin, die dann die Reinigung gemacht hat, die war mir, was wollen Sie sehen? Und da lief gerade was über Feldhamster und die wollte das dann wegmachen und ich so, nee, lassen Sie das mal an. Und die so, ja, witzig. Ich so, nee, wirklich, ich will das gerne sehen. Und ich lag da relativ lange und habe mir dann über eine Stunde diese Dokumentation über Feldhamster angeguckt. Und da ging es eben im Grunde ähnlich wie beim Rotwild darum, dass der Lebensraum von denen extrem eingeschränkt ist. Unter anderem auch deswegen, für so einen Feldhamster ist so eine Straße ja natürlich eine komplette Katastrophe. Der kommt da ja ähnlich schwer rüber, wie ein Rothirsch rüberkommt. Und da wurde auch ganz klar, dass es da genetisch extrem große Probleme gibt bei den Feldhamstern, dass die Population extrem stark zurückgehen und die eben auch diese Inselpopulation haben, wo man eben auch schon optisch sieht, dass da was falsch läuft. Ja, das ist genau das Thema, wie eben auch beim Rotwild, oder?
Ja, also ich glaube, wenn man optisch schon irgendwo sieht, dass da was nicht stimmt mit der Tierart, dann ist es ja schon längst 11:55, sage ich mal. Und das sehen wir auch beim Rotwild, da gibt es ja diese Bilder von verkürzten Unterkiefern oder Missbildungen. Ich habe auch mal ein Bild gesehen, da wuchs dem Stück Rotwild ein Lauf aus dem Rücken raus. Also richtig schon gruselig, würde ich sagen. Aber es treten ja schon viel vorher, sage ich mal, Erscheinungen für diese Wildart auf. Und da kannst du, glaube ich, besser erklären, was genau eigentlich das Problem dieser genetischen Verarmung ist, Julian. Was sind da diese Auswirkungen?
Ja, das eben leider nicht. Genau diese Auswirkungen sehen wir nicht. Und wenn wir gerade darüber reden, dass es da Missbildungen gibt und sowas und dass es ja super schrecklich ist, dann muss man das ein Ticken manchmal auch relativieren, denn an sich ist es vollkommen normal, dass Missbildungen auftreten. Ja, also jeder von uns Menschen hat auch irgendwo Genschrott mitlaufen, Defektgene in sich, die aber quasi überschrieben werden, weil wir haben ja quasi einmal unseren Gensatz von Mutter und einmal unseren Gensatz vom Vater und eins von beiden kann immer mal kaputt sein, aber solange der andere Gensatz funktioniert, dann, sage ich mal, überschreibt er das und man ist funktionsfähig und auch lebensfähig. Und wenn jetzt diese Defekte doch aber mal auftreten, dann darf das in der Population ab und zu vorkommen, weil sie einfach da sind. Also das ist dann statistisch einfach normal. Nur wenn sich sowas dann regelmäßig wiederholt, dann müssen alle Alarmglocken quasi angehen und dann muss man sagen, oh fuck, jetzt haben wir hier eine ingezüchtete Population. Jetzt geht's auf jeden Fall schon in die Richtung, dass wir äußerlich was sehen und dass es regelmäßig auftritt. Das heißt, jetzt können wir auch hundertprozentig schon davon ausgehen, dass eine Reproduktion eigentlich nicht mehr hundertprozentig vonstatten geht. Denn für diese in der Embryonalentwicklung quasi zu Anfang, wenn ja das neue Lebewesen im Mutterleib erschaffen wird, da wird jedes Gen erstmal einmal abgecheckt, ob es überhaupt da ist. Und wenn irgendwas falsch läuft, dann wird es halt einfach absorbiert oder die Feten werden dann halt einfach nicht lebensfähig wieder ausgeschieden, sag ich mal, also abortiert. Und das ist aber ja genau das, was wir bei Wildtieren nicht festhalten können. Wir haben keinen Stall, wo jetzt 13 Säue drinstehen und jede Sau hat jedes Jahr 10 Ferkel und diese 10 Ferkel kriegt es auch durch. Wir wissen ja bei Wildtieren noch nicht mal, ob es überhaupt 13 Säue sind oder ob es 3 sind oder 33. Und wir haben auch keine Ahnung, ob die jetzt 10 Ferkel oder halt 11 bekommen. Beim Rotwild halt umgemünzt, ob die dann ein Kalb, 0 Kälber, 2 Kälber bekommen und wie viele Alttiere halt da sind. Also da tasten wir ja irgendwie im Grauen. Und das ist halt das super, super, ja, Fatale eigentlich, weil wir nicht sehen können, wie weit fortgeschritten so eine Inzucht eigentlich schon ist. Und die Missbildungen dann eben doch Anzeiger und Alarmglocke sind, wenn sie sich dann vermehren.
Was würde denn jetzt passieren? Also das größte Problem sind ja eben die Straßen und dass die Tiere nicht wandern können. Die können ja auch nicht wandern wegen Städten, Dörfern, Zäunen und so weiter und so fort. Da gibt's ja vieles, aber das Schlimmste sind wahrscheinlich die Straßen. So, jetzt haben wir jetzt verschiedene Populationen, die genetisch verarmt sind oder die schon genetisch geschädigt sind, sagen wir mal so. Was passiert denn jetzt, wenn wir diese verschiedenen genetisch geschädigten Populationen, ich sag jetzt mal, aufeinander loslassen? Also wenn die sich jetzt miteinander wieder verbinden, führt das denn dazu, was du eben erklärt hast bei Menschen, dass die Gene sich dann wieder so überschreiben, dass sie wieder besser werden? Oder wie kann man sich das jetzt vorstellen?
Ja, also im Endeffekt kann man das so zusammen runterbrechen. Also diese Effekte löschen sich dann nachher eigentlich wieder aus. Und wenn wir uns das jetzt gerade anschauen, dann ist es zwar alarmierend mit unseren Studien und wir können sagen, 65% sind irgendwo bedroht in ihrem Dasein in der Zukunft. Eine hundertprozentig zeitige Schiene können wir da jetzt auch nicht rausgeben. Aber wir sehen ja jetzt gerade auch aktuell, also normalerweise die meisten Alttiere haben doch noch irgendwo einen Kalb. Also Reproduktion funktioniert in vielen Populationen doch ziemlich gut. Also wir haben auch noch gesunde Bestände. Wir müssen jetzt nämlich genau aufpassen, dass wir diese gesunden Bestände in der Form erhalten, dass wir den Austausch mit anderen Populationen drumherum zulassen, dass die sich jetzt nicht zunehmend inzüchten und dass dann diese Reproduktion irgendwann ausfällt und die Tierart vor einer Sackgasse steht. Und da hilft eben einfach nur Vernetzung, damit halt andere Genvarianten von außen reinkommen können. Denn was auch in der Natur einfach hundertprozentig so ist, kleine isolierte Gebiete, da greift eine genetische Drift, also ein Ausfall von Genvarianten, einfach schneller als eine Mutation, die irgendwo neue Genvarianten schafft. Also es muss von außen reingebracht werden.
Wenn man denn jetzt davon ausgeht, dass man in einer abgeschotteten Population ungefähr 1000 Tiere hat, kann man dann sagen, wie viele neue Tiere man bräuchte, um die Population genetisch deutlich zu verbessern wieder? Oder wie viel Zeit es braucht?
Das ist tatsächlich zurzeit Gegenstand unserer Forschung. Das können wir noch nicht hundertprozentig sagen. Fest steht, dass man eine effektive Populationsgröße, also jetzt nicht eine Populationsgröße in absoluten Tieren, die da vor Ort leben, von 1000 braucht, sondern eine effektive Populationsgröße von 1000 Tieren. In der kompletten Population, also alle Bereiche, die da irgendwo mit vernetzt sind. Diese 1000 Tiere in einer effektiven Populationsgröße sind eben genetisch divers. Aber es ist schwierig, das Ganze zu bewerten. Das ist ja auch Teil unserer Studien. Denn mit jeder neuen genetischen Variante, die jetzt von außen reinkommt, sofern sie für die Population noch komplett unbekannt ist, würde in der nächsten Generation wieder eine neue Variation reinkommen, weil jetzt eine komplette neue Unbekannte sich mit allen bereits vorhandenen genetischen Varianten nochmal kombinieren kann. Wie gesagt, eins von der Mutter, eins vom Vater. Und dann habe ich auf einmal einen richtigen Multiplier und nochmal richtig viele andere Möglichkeiten. Und dieses Prinzip können wir aber noch nicht hundertprozentig in Zahlen ausdrücken. Da müssen wir leider selber noch ein bisschen abwarten, was einerseits Angst machen kann, wenn es jetzt doch schneller Richtung Inzucht führt, als man will, aber vielleicht glücklicherweise auch vielleicht noch ein bisschen länger dauert und wir damit dann eben jetzt auch die Weichen stellen müssen, damit es gar nicht erst so weit kommt.
Julian, du hast ja gerade angesprochen, eure Studien, und man tappt ja so ein Stück weit im Dunkeln. Du hast das ja erklärt, man sieht gar nicht, was im Wald eigentlich da im Stillen vor sich geht, und man kann auch nur viel mutmaßen, es sei denn, man hat wirklich handfeste Zahlen und Fakten vorliegen. Und das untersuchst du ja unter anderem und hast du ja auch untersucht, zum Beispiel mit in Hessen und Nordrhein-Westfalen, wie die Gene eigentlich aussehen. Wie sieht das denn jetzt für den Rest von Deutschland aus? Also wenn wir jetzt mal weiter gucken, Niedersachsen, meinetwegen Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Ostdeutschland, können wir da auch mit solchen Untersuchungen rechnen?
Klares Ja. In Göttingen unter Professor Balkenhol hat Frau Dr. Katharina Westekemper, die jetzt auch hier in der hessischen Forschungsstelle Leiterin ist, hat diese Studie ja quasi auch schon auf ganz Deutschland ausgelegt und hat da zeigen können in ihren 36 Populationen, die sie mit aufgenommen hat, dass eben von diesen 36 Populationen nur, ich muss gerade auch lügen, da es so aus dem Kopf raus ist, nur 6 Stück miteinander verbunden sind. Das sind so ungefähr, sage ich mal, die oben in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern lagen. Alle anderen 30 Populationen, die über Deutschland verteilt waren, hatten einfach nicht viel miteinander zu tun und waren an sich isoliert. Man muss aber jetzt aber auch noch dazu sagen, dadurch, dass nur 36 Populationen rausgenommen wurden, muss man das Ganze jetzt nochmal ausarbeiten, inwiefern die auch wirklich hundertprozentig voneinander isoliert sind. Denn dazwischenliegende Populationen könnten ja einen langsamen Wandel zu der Genetik hin aufzeigen. Und das fehlt hier natürlich. Aber es hat schon mal eine super Übersicht gegeben, dass das Problem eben ein flächendeckendes ist und dass es nicht einfach nur lokal ist.
Julian, was sind denn jetzt so die Top-To-Dos, wo jetzt zum Beispiel bei diesem Zukunftsforum Rotwild gesagt worden ist, das sind jetzt die Sachen, die können wir jetzt direkt machen, die könnten direkt helfen, das ist ein guter Ansatz. Und was sind die Sachen, wo man sagt, okay, da brauchen wir noch Zeit, das funktioniert einfach nicht so schnell. Weil ich hatte ja in unserem Podcast vor einigen Jahren schon mal so in den Raum geschmissen, ja gut, Brücken bauen dauert lange, das kennen wir in Deutschland, das geht nicht, das geht eben nicht so schnell. Dann lasst uns doch hier und da einfach Populationen zum Teil einfangen und woanders aussetzen, damit wir jetzt schon mal, wie sagt man so schön, die Kuh vom Eis kriegen. Also was wird jetzt direkt getan?
Das Einfangen und Auswildern, da bin ich vehement dagegen, denn da spielen wir eigentlich wieder in dieser Kategorie, da geht's dann doch um die eigene anthropogene Zielsetzung, eher dann nur mein Rotwild gesund zu erhalten, damit ich weiter drauf jagen kann. Wir haben es ja direkt einleitend vorhin schon gehabt, dass wir eigentlich nicht diese Studie nur fürs Rotwild machen, sondern dass wir eine Leitwildart haben, die das halt für fast alle Tierpopulationen und teilweise sogar Pflanzenpopulationen hier anzeigt. Und wenn wir dann Naturräume erhalten wollen und die gesund erhalten wollen, dann ist es nicht damit getan, wenn wir ein Stück Rotwild von A nach B setzen und alle anderen Arten eigentlich weiter suffern. Da brauchen wir die aktive Vernetzung. Das ist dann in meinen Augen tatsächlich das Allereinfachste, ist erstmal der Rotstift in den jeweiligen Landesministerien, dass man Wanderhirsche ziehen lassen darf auch, also sofern es dann Rotwildgebiete gibt, beziehungsweise Rotwildfreie, dass sie da ziehen dürfen. Das zweite dann, das Mindset bei uns Jägern selber, dass wir eben auch verstehen, dass dieser Wanderhirsch, wenn der gerade hier mal vorbeikommt und quasi der einzige Hirsch in 20 Jahren ist, dass das gerade ein ökologisch sehr, sehr wertvolles Individuum ist und wir den laufen lassen und nicht direkt umdrücken. Also das sind, glaube ich, die zwei Dinge, die man am schnellsten und am einfachsten, ist jetzt deutlich übertrieben, aber die am schnellsten umzusetzen wären. Und das zweite, mittelfristig, sind dann eben schon die Wildbrücken, wo man dann jetzt so langsam in die Planung gehen muss. Und langfristig, glaube ich, müssen wir uns einfach noch viel mehr Wissen aneignen und dann ein bisschen noch mehr dahin gehen, dass wir auch wirklich wissen, was da draußen rumläuft und wie wir es bemessen können und was da gerade funktioniert. Auch das Wissen aufbauen, wie viel Austausch wir überhaupt noch brauchen. Aber das sind halt alles Forschungen, die brauchen Zeit. Also ich meine, wir haben ja vorhin, Rufen hat es eingeleitet, vor 3 Jahren haben wir fast gesprochen. Ich bin jetzt quasi dieses Jahr, Anfang diesen Jahres mit der Forschung fertig geworden. Und die nächsten Projekte werden mit Sicherheit auch noch mal ein bisschen brauchen. Man kann es nicht so aus dem Hut zaubern.
Aber man sieht ja, das Problem ist mittlerweile deutlich präsenter. Also auch die Bild-Zeitung hat ja letztens darüber berichtet. Ich glaube, da war ein Foto mit dabei von den Wildkameras von Paul und Gerold. Dieser Hirsch mit diesem krummen Kiefer. Und das ist, glaube ich, schon mal ein sehr wichtiger Schritt, dass da ein gewisses Bewusstsein auch in Bevölkerungsschichten getragen wird, die eben nichts mit der Jagd zu tun haben. Und gleichzeitig, glaube ich, dieser Punkt, den du angesprochen hast, das, was wir Jäger tun können, natürlich eine unglaubliche Mammutaufgabe. Ne? Also ich habe selber erfahren, ich habe in meinem Revier im Arnsberger Wald, wo kein Rotwild vorkommt, letztes Jahr mal einen Spießer im Mai auf der Kamera gehabt, auf der Wildkamera. Und da ist natürlich der Impuls groß, bei vielen zu sagen, ja, okay, Spießer, der macht sich ganz gut mit einer Kühltruhe, bestes Wildfleisch, den schieße ich mal. Obwohl ja genau dann der eigentlich dieser Wanderhirsch ist, der irgendwo, wo auch immer er herkam und wo auch immer hin wollte, ja, ziehen sollte.
Aber da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen, Öffentlichkeitsarbeit, denn ich glaube, sowas hat man jetzt, oder ich persönlich finde, sowas hat man jetzt in Neumünster auch gesehen. Es ist ja schon ähnlich wie bei anderen Sachen auch. Wenn man sich sehr für was interessiert, dann zieht man sich zu solchen Symposien hin. Dann geht man nochmal zu dem Verein oder zu der Institution, wo man mehr Informationen bekommt, aber man hat immer so eine kleine innere Bubble. Und die ist vollgesogen mit Wissen, die kann richtig was. Und das muss man jetzt aber nochmal preisgeben, irgendwie rausbekommen aus dieser Bubble. Denn ich meine, wenn Leute nicht im Rotwildgebiet jagen, haben die an sich mit Rotwild nicht viel zu tun. Denen ist die Bejagung relativ egal, sag ich mal. Die freuen sich, wenn er da ist und greifen zu, wenn es dann möglich ist. Vor allem, wenn es denn die gesetzlichen Umstände auch noch da bieten. Da muss man aber irgendwie schaffen, dass man alle Jäger da nochmal mit reinbekommt und dass man eben auch naturschutzfachlich da ein bisschen weiterdenkt und Biodiversität fördert und nicht einfach, ja, der Lone Survivor ist, der alleine in seinem Revier meint, alles managen zu können.
Aber dann wäre es doch von den Verbänden jetzt wirklich wichtig, dass da Druck auf die Politik gemacht wird, dass eben in diesen sogenannten, ich finde es ja fürchterlich, es so zu nennen, rotwildfreien Gebieten, dass da der Abschuss möglicherweise auch einfach gesetzlich verboten wird, dass eben gefördert wird, dass das Rotwild wandern kann.
Ich glaube, in Baden-Württemberg sind wir doch auch mittlerweile so weit, dass die Rotwildbewirtschaftungsbezirke aufgehoben wurden. Stimmt das? Kann das jemand sagen?
So wie ich das mitbekommen habe, sind sie nicht aufgehoben. Aber ich habe auch gehört, dass zumindest in den rotwildfreien Gebieten junge Hirsche jetzt quasi geduldet werden und nicht mehr das Abschussgebot besteht. Und auch in Hessen muss man sagen, es hat sich jetzt einiges getan. Wir hatten ja den Regierungswechsel, jetzt muss ich fast schon lügen, ich glaube ungefähr ein Jahr ist jetzt her. Und da wurde ja auch gesagt, dass an die Schalenwildverordnung hier rangegangen wird. Das wurde auch gemacht und auch hier sind quasi auf ausgewiesenen Wanderkorridoren jetzt Rothirsche zu schonen. Aber es gibt noch keine ausgewiesenen Wanderkorridore. Und da muss halt jetzt nachgelegt werden, dass man weiß, wo das Wild zieht und dass man eben dementsprechend das Ganze festsetzen kann. Da muss man aber Politik teilweise auch einen Ticken in Schutz nehmen, denn die sind natürlich die, die es nachher umsetzen müssen. Aber da müssen wir als Jäger oder auch als Forschende dann jetzt in Vorleistung gehen und sagen, hier, da geht's lang, da bitte nicht.
Und in dem Zusammenhang muss ich sagen, ich war schon mal in der Vergangenheit das ein oder andere Mal auf einer Drückjagd beim Hessenforst und ich glaube, meistens waren die Freigaben so, dass sämtliche Hirsche bis zum 5., 6. Kopf irgendwie freigegeben waren und auch sehr liberal, sage ich mal, das war nicht jetzt mit großen Kosten verbunden oder so. Und da weiß ich nicht, ob solche Freigaben eigentlich diesem Problem denn ja nicht sogar ja kontraproduktiv da entgegenstehen.
Die heizen sowas eigentlich an. Aber da, wie gesagt, es hat sich was getan. Wir haben jetzt dieses Jahr zum Februar 2025 hier in Hessen wieder eine überarbeitete Schalenwildrichtlinie bekommen. Und zum Beispiel sind jetzt auch nicht mehr bis zum 5. Kopf die Dreierhirsche definiert, sondern nur noch bis zum 4. Kopf. Die Spießer sind wieder in dieser Dreierkategorie mit drin und nicht mehr gesondert als Jungwild aufgeführt. Also wenn man gerade Dreier schießt und dann den Spießer schießt, dann sperrt man sich selber quasi fürs Revier auch den jeweiligen Achter, Eisprossen, Zehner oder sonst irgendwas. Und das ist natürlich dann wieder einen Weg, den wir sehr, sehr befürworten, denn damit kann man eigentlich deutlich besser arbeiten und auch wieder junges männliches Wild in ältere Klassen einwachsen lassen, wo sich eben auch ein männlicher Pool in die Genetik dann wieder mit einbringen kann und nicht nachher am Brunftplatz nur ein Hirsch da steht und der 30 Tanten beglückwünschen muss.
Wie schaut das denn aus mit Erfahrungswerten aus dem Ausland zum Beispiel? Ich war einige Male in Schottland jagen. Und dort haben sie auch Rotwildpopulationen, die auf Inseln leben, ne? Also die sind auch ja komplett abgeschottet. Hier und da gibt's Inseln, die sind ein bisschen näher am Festland dran. Da schwimmt das Wild manchmal auch hin und her. Also da findet dann wenigstens noch ein Austausch statt. Aber es gibt ja auch auf der Welt an anderer Stelle wirklich Populationen, die komplett isoliert sind. Hat man da Erfahrungswerte zu, wie das genetisch dann da aussieht? Also dass es sehr einseitig sein wird, ist ja klar. Aber wie schlimm ist es?
Das ist tatsächlich lustig. Es gibt diese Vergleichswerte und ich hatte das bei mir in der Doktorarbeit auch mit aufgenommen. In der Schweiz und in Österreich hat man ja zum Beispiel Gebirgsketten, wo Rotwild nicht drüber geht, wo so gesehen zwangsmäßig einzelne Populationen entstehen. In Dänemark hat man auch viele Inselgruppen, wo einzelne Populationen entstehen. Genauso wie du eben beschrieben hast, auch in Schottland. Und tatsächlich ist es in Deutschland teilweise einfach schlimmer von diesen Differenzierungswerten her, als sogar in geografisch vorgeformten voneinander getrennten Populationen. Also wir als Mensch haben ja schon einen immensen Druck, den wir quasi den Tieren damit auf den Weg geben. Und da müssen wir einfach dran arbeiten.
Aber wie ist das zu erklären, dass es hier schlimmer ist als da?
Ich glaube, wir unterschätzen Tiere auch oft. So natürliche Gebirgsketten oder auch eben, was du vorhin sagtest, Inseln, die dann doch gar nicht so weit vom Festland entfernt sind. Da gibt's immer Mittel und Wege, wo doch noch das ein oder andere Stück mal rüberkommt. Mhm. Das kriegen die dann auch einigermaßen hin. Wie gesagt, umso mehr sieht man dann einfach, wie effektiv so eine Autobahn ist, wenn die halt doppelt gezäunt ist, dann die 4 Autobahnfahrstreifen da kommen, plus 4 Leitplanken. Das ist halt wirklich fix. Da fliegt nichts durch.
Hm. Außer Wölfe.
Die finden den Weg.
Ja. Ja, bei den verschiedenen Tierarten muss man ab und zu ja nochmal ein bisschen selektieren. Also wenn man Wölfe, Wildschweine oder auch Rehe sieht, die nehmen ja schon mal eher auch einen kleineren Tunnel oder halt so einen menschlichen Wirtschaftsweg mit an. Das Rotwild hat da einfach ein anderes Sicherheitsgefühl und will eben offensichtlich nicht so sehr auf Asphalt laufen oder geht halt auch nicht durch nur 2,5, 3, 4 Meter hohe Tunnel durch, weil es denen halt suspekt ist. Also wir haben da einfach wirklich eine, für Forschungszwecke und für die breite biodiverse Bandbreite, eine super Art, die einen Sicherheitsgefühl braucht, sodass andere Arten auf jeden Fall hinterherlaufen und einfach eine super Leitwildart, die zeigt, welche anderen Tiere da jetzt dann auch irgendwann mal wandern sollten und dass sie dann danach auch hinterherziehen können.
Ich finde das sowieso faszinierend. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal das Sika-Wild betrachte, das bei mir im Arnsberger Raum, im Arnsberger Wald vorkommt, das entstammt einem Gatter, was glaube ich privater Natur war und nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie aufgegangen ist und da war eine Population drin, die die heutige Sika-Wild-Population gründet. Und wenn ich mir überlege, das ist ja schon so lange her und das waren wahrscheinlich nicht jetzt tausende Individuen in diesem Gatter, dass da heute diese ganze Genpool daraus besteht, frage ich mich eigentlich, wie das funktionieren kann. Das ist schon manchmal wirklich spannend, was ihr da mit der Forschung alles dann untersucht und ans Licht bringt und im Endeffekt ja auch nicht nur den Wildtieren damit weiterhilft.
Im Endeffekt ist es ja auch ein bisschen das, worauf Tim gerade, glaube ich, noch mit auf abgezielt hat, dass wenn ja auch auf so einer Insel dann sowas lebt und der Genpool vorher schon auf wenige Tiere zurückzuführen ist, dass es ja gut läuft. Aber ich meine, das haben wir ja jetzt gerade in unseren Populationen hier auch. Also wenn ich mir kleine Rotwildpopulationen anschaue, dann ist meistens der Leidensdruck der Forstwirtschaft und der Landwirte doch auch so hoch, dass sie Schäden einfordern und eigentlich sagen, dass es zu viele sind. Und teilweise haben wir auch einfach richtig viel Rotwild. Und wie gesagt, diese Populationen sind zu diesem Zeitpunkt ja auch wirklich noch vital. Wir können nur jetzt schon voraussehen, und das ist ja ein Riesenvorteil dann quasi an der Genetik, dass das halt mit Argwohn zu betrachten ist und dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, dass sie morgen auch noch vital sind. Nur weil sie jetzt gerade super aussehen und in Vielzahl da stehen, heißt es nicht, dass sie über lange Zeit auch so bestehen werden.
Also zusammenfassend kann man eigentlich sagen, wenn man jetzt mal das als Startpunkt nimmt, das erste Gespräch, was wir hatten über dieses Thema. Also in den letzten 2 Jahren hat man viel herausgefunden. Man weiß jetzt mehr als vor 2 Jahren und vor allen Dingen weiß man auch genauer, was man jetzt tun kann zumindest oder wo Hoffnung besteht, dass es auch was bringt. Und vor allen Dingen habe ich den Eindruck, dass die Akzeptanz für das Thema deutlich gewachsen ist und viele Menschen bereit sind, da einen Weg zu gehen, oder?
Vor allem Letzteres auch dank euch zum Beispiel und auch anderen, die es dann publik machen und dem Thema auch einfach Raum geben, ist es einfach phänomenal angewachsen, dass einfach die Leute deutlich sensibler dafür sind und das auch mitbekommen und das einsehen. Und ja, es ist auch, wie gesagt, dankbar, was ich vorhin sagte. Wir sehen es hier in Hessen an der Politik. Im Februar wurde eine neue Schalenwildrichtlinie gemacht, die jedoch eigentlich wieder zurück zu den eher ja, historischen Wurzeln ging, wo man deutlich restriktiver wieder jagt. In Baden-Württemberg wurde dem Rotwild dann eben jetzt eingestanden, dass Wanderhirsche laufen dürfen. In Schleswig-Holstein wurden die Wanderkorridore, die Frank Zabel damit ausgearbeitet hat, jetzt zumindest schon mal so von politischer Seite angesprochen, dass sie jetzt in die Raumplanung mit einlaufen sollen. Und das sind ja genau die Ziele, die wir haben wollen, wo es hingehen soll. Und das ist halt geil. Also es bewirkt was.
Das ist schon mal schön zu sehen. Und gibt es denn noch was jetzt der einzelne Jäger im Rotwildgebiet selbst machen kann, um auch deine oder eure Arbeit der Wildtierforscher zu unterstützen?
Ja, wir haben es für Nordrhein-Westfalen und Hessen ja jetzt abgeschlossen, diese Untersuchung. Und dieses Jahr werden, ich pucke ein bisschen, aber ich bin mir schon ziemlich sicher, werden wahrscheinlich noch Rheinland-Pfalz, das Saarland und Sachsen-Anhalt dazukommen von den Ergebnissen her. In Thüringen sieht es auch schon super aus mit dem Probensammeln. Aber vor allem Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Wenn da irgendjemand Kontakte hat und er weiß, dass die Jäger da auf Rotwild losgehen, dann bitte steckt von jedem Stück so ein Gulaschstück in eine Tüte rein, schreibt das Datum drauf, schreibt das Revier drauf, wo es herkommt, damit wir eine zeitliche und räumliche Zuordnung haben und friert es ein und versucht mich dann irgendwie zu erreichen. Über Rufen und auch Tim, beziehungsweise mit Jens habe ich meistens noch ein bisschen mehr Kontakt, kriegt man meine Kontaktdaten raus und ich glaube, wer sich ein bisschen bemüht, findet die auch so recht schnell noch irgendwo im Internet und dann seht einfach zu, dass ihr euch kurz bei mir meldet und ja, ich wäre sehr, sehr happy drüber, wenn ihr uns da supporten könntet, die Forschung in ganz Deutschland dann übers Rotwild weiter nach vorne zu treiben.
Du bist doch bestimmt bei Instagram, Julian, oder?
Wildwaldwurst.
Wildwaldwurst. Okay, Wildwald kriegen die meisten noch geschrieben, wie jetzt ja. In einem Fall das mit der Wurst ist, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, wir packen deinen Instagram-Namen einfach mal in die Beschreibung von dem Podcast hier rein, dass es jeder findet und einfach mitmachen kann.
Auch super geil. Danke euch.
Ja, Julian, ich glaube, 3 oder 4 Proben haben wir schon beim Hand on Demand Weekend für dich gesammelt aus Brandenburg.
Hört ich schon, habe ich mich schon direkt gefreut.
Es ist einfach ein super interessantes Thema und ich bin froh, dass du hier bist heute, weil ich habe auch eine Frage an dich. Und zwar war ich ja jetzt in Schweden eine Woche in einem der besten Bock-Rehwild-Reviere der Welt, zumindest was die Trophäen angeht. Und es ist in Südschweden, direkt am Meer sozusagen. Und da gibt es ja wirklich unfassbar starke Böcke, also 600, 700 bis 800 Gramm. Ist da möglich. Das Rehwild ist auch relativ stark, so 22, 23 Kilo ist da ganz normal. Und jetzt ist mir da aber was aufgefallen. Und zwar dieses Revier, in dem wir da jagen, ist 4000 Hektar groß. Eigentlich fast nur Feld, hier und da kleinere Waldinseln. Dann, wenn man in so ein Revier kommt, fragt man natürlich auch erstmal, ja gut, wie sieht's aus? Was wird denn hier so geschossen? Und so weiter und so fort. So. Und dann sagten die mir, dass sie im Jahr da circa 20 bis 25 Böcke schießen. Auf 4000 Hektar. Das ist ja nichts. Gar nichts.
Ein Förster würde ich jetzt die Haare aufstellen.
Ja, also es ist wirklich gar nichts. Und das kann doch nicht wahr sein. Und ich sage, ein weibliches Wild, oh ja, wenn wir da 10 Stück im Jahr schießen, dann ist es viel. Also im Grunde wird da kein Rehwild geschossen. Und dann müsste man ja denken, ja gut, dann müsste da jetzt ja alles voller Rehwild stehen an jeder Ecke. Aber die Population ist da relativ gering. Dann haben Jens und ich uns natürlich gefragt, naja, woran kann das liegen? Und eine Sache, die uns aufgefallen ist, war, dass es extrem viele alte Ricken gibt. Also nicht nur viele alte Böcke, das in jedem Fall auch, aber auch sehr viel altes weibliches Wild. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ist es möglich, dass wenn man sehr, sehr viele alte weibliche Stücke hat, die Reproduktionsrate insgesamt wirklich signifikant abnimmt, sodass man theoretisch sagen könnte, umso mehr alte Stücke ich habe, umso weniger muss ich schießen, weil die Reproduktion eben dadurch so abnimmt.
Steile These. Man hat es ja auch bei anderen Wildtierarten nachgewiesen und ich meine, beim Wildschwein wird es ja auch immer nachgesagt, dass wenn man die alten Stücke dann schießt, dass dann auch diese Rauschesynchronisation in den Rotten nicht mehr da ist und dass man darüber eben noch mehr Tiere einfach bekommt und die sich natürlich dann auch innerartlich dem Stress ausgeben und dadurch auch nicht so stark werden können. Von daher, ja. Kann sein, dass wirklich diese älteren Stücke dann auch mehr wertschätzen können, ihr Habitat und wissen, was sie haben und dementsprechend vielleicht sich auch noch den ein oder anderen Göttergatten da sichern wollen und den nicht ans Schmalreh oder die junge Ricke abgeben. Aber ich muss dazu sagen, steile These. Beweisen kann ich es nicht, wissen tue ich es gerade auch nicht. Aber es sind, glaube ich, so viele ja ungeahnte Kreuzreaktionen noch in der Natur versteckt, von denen wir noch überhaupt gar keine Ahnung haben, sodass eigentlich jede These irgendwo was Wahres in sich haben kann.
Ich fand es nur super interessant, ne? Weil das Habitat für das Rehwild ist da wirklich optimal. Das sieht man ja eben auch an den starken Böcken und allgemein am starken Gewicht des Rehwilds, was da vorkommt. Also es kann ja nicht daran liegen, dass es zu wenig Nahrung gibt oder dass die irgendwohin abwandern und so weiter und so fort. Die haben ja Platz ohne Ende und im Verhältnis dazu sind einfach unfassbar wenige Stücke da. Und wenn ich dann daran denke, klar, es ist natürlich eine These oder eine Beobachtung eigentlich nur, aber irgendwas muss in diesem Gebiet dazu führen, dass es sehr wenige, aber sehr starke Rehe gibt und es ist weder der Wolf noch der Jäger, noch irgendwelche anderen Prädatoren, die da eine Rolle spielen können eigentlich. Also es gibt auch noch Adler da. Adler holen sich natürlich hier und auch mal einen Rehkitz, ne? Das ist klar. Aber dass der Adler dafür verantwortlich ist, dass es dort wenige Rehe gibt, das würde ich bezweifeln.
Ja, in irgendeiner Form wird es sich selbst regulieren. Und ich meine, auch hier in Deutschland hat man es ja, wenn man jetzt irgendwo eine Wiese hat und man hat da drei Ricken stehen und jede setzt einen Kitz und dann sage ich, okay, die setzen alle nur einen Kitz, ich nehme mal zwei weg und dann gucke ich es mir im nächsten Jahr an, dann ist auf einmal eine Ricke da und die hat im Zweifel dann auf einmal drei Kitze. Also es gibt hundertprozentig irgendeine Rückkopplung von Individuum und Habitat, die auch nochmal auf die Reproduktion mit sich auswirkt und dann quasi dem Individuum sagt, ey, wir haben gerade richtig viel Kapazität und wir können es nutzen, wir können mehr machen oder halt weniger.
Tja, interessant.
Ja, sehr spannend. Da fällt mir auch zu ein, ich habe vor kurzem ein neues Video von Franz Albrecht Oettingen-Spielberg gesehen, der jetzt auf YouTube vertreten ist. Und er widmet jetzt ganze Episoden den verschiedenen Wildarten, unter anderem dem Rehwild in Deutschland. Und er sagte auch sowas am Rande, ich krieg's nicht mehr im Wortlaut hin, aber er hat festgestellt, dass er sehr wenig über Rehwild weiß, obwohl er schon viel weiß offensichtlich. Also es ist interessant, wir kennen natürlich unser Wild, aber da findet eben so viel im Verborgenen statt und so viele Zusammenhänge, die wir einfach nicht verstehen können. Aber das macht's ja auch, glaube ich, so spannend.
Ja, ich bin mal gespannt, ob da noch was kommt. Ne? Die haben ja dieses Projekt, dass sie ausnahmsweise mit einer technischen Universität in München, glaube ich, dass sie die Rehe markieren können. Und hunderte Rehe haben die da markiert und können so genau sagen, wie alt das Stück ist und so weiter und so fort. Was sie da jetzt genau herausfinden wollen, weiß ich gar nicht. Aber ich bin gespannt, ob es da noch irgendwie im Nachgang dann was gibt, wo man auch wirklich sagen kann, hey, da haben wir wieder was gelernt.
Auf jeden Fall braucht es solche Leute auch, nicht nur jetzt wie an Franz Albrecht Oettingen-Spielberg, der sowas unterstützt als Eigentümer, aber auch Leute wie dich, Julian, die richtig passioniert sind. Du bist ja auch selber Jäger, nicht nur Wildtierforscher. Man merkt einfach, dass Leute wie du an erster Front für das Wild sozusagen und seine Interessen auch kämpfen. Das ist wichtig. Und deswegen bin ich auch unglaublich dankbar, dass du diese Arbeit machst und auch jetzt hier dir heute die Zeit genommen hast, mit uns im Podcast darüber zu berichten, nochmal auf das Problem aufmerksam zu machen und möchte dir auf jeden Fall meinen Dank aussprechen.
Ja, lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielleicht, auch wenn ich eure Zeit gerade ein bisschen crashe, noch ein kleiner Einschub. Also so wie ich das mitbekommen habe, ist bei Franz Albrecht Spielberg Oettingen und ich glaube von Hardenberg auch ähnliche, da habe ich einen Kontakt gehabt zu dem einen oder anderen Berufsjäger mal. Das ist halt ein krasses Monitoring, was sie auch laufen lassen. Die kennen an sich jeden Bock da, die machen sich einen super Aufwand. Und ich glaube, das ist aber auch eine Form, was es braucht. Also auch als Revierpächter kann ich nicht einfach nur ein Revier haben, da zweimal im Jahr hinfahren und dann mal ein bisschen auf gut Dünken mit meinen besten Freunden eben ein bisschen jagen, sondern ich muss natürlich auch wissen, was ich vor Ort da vertragen kann an Wild und wie ich mit den Landwirten gut auskomme, wie meine Populationen aussehen und welche Böcke ich dann nachher rausnehme. Und diese Pflege, die muss man, glaube ich, auch nochmal betonen. Denn auch beim Rotwild hatten wir es jetzt dann in Neumünster. Es geht nicht immer dann nur darum, einfach zu schießen, damit es weniger wird, um auch eben Wald-Wildschäden zu minimieren, sondern es geht dann auch eben darum, wie man jagt, wo man jagt und warum man jagt und dass man clever jagt. Und dann kann man im Zweifel eben auch ein paar mehr Stücke haben, trotzdem weniger Schäden, was im Endeffekt sowohl Landbesitzern als auch uns Jägern als auch den Wildtieren zugutekommt. Und ich glaube, die Message muss man auch mitnehmen. Man muss sich da einfach als Jagdpächter mal hinsetzen und angucken, was man dafür für Tiere hat, ein bisschen Wissen ansammeln und sich dann mit diesen Tierarten auch aktiv auseinandersetzen und dementsprechend die Bejagung anpassen.
Und da hat man beim Rotwild ja auch schon Erfahrungen gemacht, ne? Also ich erinnere mich an diese Lebensraumgutachten, ja. Es ist schon, glaube ich, 20 Jahre her oder so. Da hieß es, also irgendwann hieß es ja, auf 100 Hektar dürfen nur noch 1,5 Stück Rotwild stehen. Und dann hat man Jahre später herausgefunden, dass 3 Stück Rotwild auf 100 Hektar deutlich weniger Schaden machen als 1,5 Stück Schaden machen. Also sowas zum Beispiel. Ne?
Ja, und das ist tatsächlich als Side-Effekt bei uns in der Studie auch rausgekommen. Wir können es nicht genau erklären, warum, aber wir sehen in den Zahlen, dass wir Populationen haben, die irgendwo zwischen einem Stück Rotwild auf 100 Hektar und 10 Stück Rotwild auf 100 Hektar liegen. Und wenn man sich dann die Wildschäden anschaut, die entstanden sind, dann würde man ja annehmen, dass bei einem Stück Rotwild auf 100 Hektar fast kein Schaden ist und bei 10 Stück Rotwild halt der maximale Schaden, der festgestellt wurde. So ist es aber nicht. Die Punkte sind wild verteilt und es gibt überhaupt keinen Zusammenhang zwischen der Rotwilddichte. Es gibt einfach in gewissen Rotwildgebieten viel Schäden und in anderen Rotwildgebieten weniger Schäden. Aber es sieht absolut nicht so aus, als wäre es hundertprozentig die Rotbilddichte, die es ausmacht. Also klar, irgendwann hat man einen Punkt erreicht, dann wird es auch die Rotbilddichte sein. Aber in den Dimensionen bewegen wir uns da einfach nicht. Ja? Und dann funktioniert es offensichtlich auch teilweise mit noch bis zu 5, 6, 7 Stücken Rotwild auf 100 Hektar und die haben fast keine Schäden. Also warum schaffen das andere mit 2 nicht?
Ja, es ist auf jeden Fall, man sieht, Julian, es ist unfassbar spannend, was du zu berichten hast, weil es eben auch Hand und Fuß hat. Und ich glaube, du wirst nicht das letzte Mal bei uns Gast gewesen sein, hoffe ich zumindest. Und man sieht eben auch, dass Jagd mehr ist als einfach nur rausgehen und ja einem Hobby frönen, sondern es ist eben wirklich Verantwortung, wo man eine ganze Menge Fachwissen für braucht und diese Verantwortung eben auch in die Hand nehmen muss und umsetzen muss. Wie gesagt, deswegen nochmal vielen, vielen Dank für deinen Beitrag. Ich habe dich immer gern als Gast bei uns.
Julian, auch von meiner Seite vielen Dank. Schön, dass du bei uns gewesen bist. Und mach das mit dem Rotwild jetzt mal fertig und dann kümmern wir uns um die Rehe. Und wenn wir die durchhaben, dann kümmern wir uns um die Muffel. Die finde ich nämlich auch super.
Ja, ich glaube, das müssen wir aber andersrum angehen, weil die Muffel sind eher weg als die Rehe.
Ja, okay, dann beeilen wir uns lieber mit den Muffeln
erstmal. Aber vielleicht läuft es mit den Muffeln jetzt schneller, als du denkst. Mal gucken.
Dass sie weg sind, oder?
Dass wir da vielleicht noch ein bisschen was rausfinden.
Nein. Ich begrüße die neuen Schritte der EU zum Thema Wolfsmanagement. Ist ja auch noch ein Thema. Rufen. Da müssten wir uns eigentlich auch nochmal einen Experten zu holen. Ne?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gut, Julian, ich glaube, dann entlassen wir dich.
Lieben Dank euch für diese Möglichkeit. Und ich hoffe, wir sehen uns auch so dann mal irgendwann wieder.
In jedem Fall.
Tim, ich finde das immer faszinierend, wie schnell die Zeit rumgeht, wenn man ja über so spannende Themen spricht, wo man auch so richtig gespannt zuhört, weil man auch wieder was lernt.
Ja, also dieses Rotwild-Thema ist einfach wahnsinnig spannend. Also weil es nicht nur, weil es so majestätische Tiere sind, aber weil man auch irgendwie, ja wie ähnlich bei den Rehen, man weiß so viel und oder denkt es zumindest, und dann weiß man schon wieder so wenig und dann gibt es immer wieder neue Erkenntnisse, dann werden die wieder überworfen. Aber gut, in dem Fall gibt es jetzt einfach Fakten. Wir müssen dem Wild Möglichkeit geben zu wandern und das hat einfach auch eine sehr hohe Priorität.
Ganz genau so ist es. Und Gott sei Dank hat ja auch das Europäische Parlament erkannt, dass es noch andere Dinge mit einer sehr hohen Priorität gibt. Es ist jetzt endlich passiert, der Schutzstatus des Wolfes wurde auf europäischer Ebene herabgesetzt, von streng geschützt auf geschützt. Jetzt ist die Politik gefordert, nachzuziehen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen auf EU-Ebene sind da.
Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich habe vor einigen Tagen mit dem Präsident vom Deutschen Jagdverband, mit dem Helmut Amann-Tanke, über das Thema gesprochen, weil ich gesagt habe, du, wie lang meinst du denn, wird das jetzt wieder dauern, bis dann wirklich auch mal was politisch passiert im Sinne von so, der Wolf darf geschossen werden oder der oder wie wird da die Regelung, weil ich da auch wieder die Vermutung hatte, dass das politisch natürlich wieder Ewigkeiten dauert, bis man da irgendwann mal wieder eine Regelung findet oder sich einig ist. Und dann hat aber der Präsident vom Deutschen Jagdverband gesagt, nee, er würde glauben, dass das relativ schnell geht.
Also wenn es so schnell geht, wie es dauert, bis eine Brücke gebaut ist in Deutschland, dann glaube ich...
Schnell ist auch Definitionssache, ja, ne?
Dann ist jegliche Akzeptanz für den Wolf verloren gegangen.
Wenn der eine meint, er hat lange durchgehalten, war das für den anderen auch noch kurz, aber ja. Steckst du halt nicht drin unbedingt.
Fand ich aber eine gute Idee, dass du gesagt hast, wir müssen auch mal einen Experten reinholen und uns da mal was erzählen lassen über dieses Thema.
Kennen wir einen Wolf-Experten?
Ja, den finden wir, glaube ich, schon.
Ich kenne nur Wolfsjäger, aber Wolfsexperten, sind das dann auch Experten?
Weiß ich nicht. Ja, zumindest haben sie dann in dem Thema Erfahrung.
Kann man so sagen. Nein, Spaß. Gottes Willen.
Du musst mal Ralf Bonnekesten fragen. Der war mal, glaube ich, in Weißrussland oder vielleicht sogar in Russland vor Jahren und hat da eine Wolfslappjagd gefilmt.
Ich dachte, der kennt sich nur mit Füchsen aus.
Ja, Fuchs kann immer kommen. Aber mittlerweile gilt das ja auch für den Wolf.
Ja, Wolf kann auch immer kommen. Ja, jetzt bei den Rheinmanns zum Beispiel, auf jeder Drückjagd hatten wir da Wolf einen Anblick jetzt.
Ne? Ja, nee, letzte Drückjagd glaube ich nicht. Aber du hast recht.
Doch. Der Jens hat doch bei der letzten angesehen. Mhm. Aber ich glaube, den haben sie nicht auf Film gekriegt. Oh. Irgendwie sowas. Was will man machen? In Schweden gibt's auch Wölfe. In dem Revier, wo wir da jetzt auf Böcke jagen, war auch einmal einer. Der wurde aber irgendwie nicht mehr gesehen, haben die gesagt.
Ja, ich glaube, viele Länder gehen damit sehr pragmatisch um.
Aber Ruben, über Schweden muss ich dann doch nochmal kurz erzählen, weil das wirklich einfach faszinierend war.
Unbedingt. Also wie ich es jetzt gesehen habe, ihr wart in diesem, ich kann das gar nicht aussprechen, Trolle Ljungby. Ein richtiger Zungenbrecher.
Absolut.
Das kennen einige vielleicht aus den Hunters-Videofilmen. Ne? Da war, glaube ich, sogar auch, wir haben eben darüber gesprochen, Franz Albrecht Oettingen-Spielberg schon mal zur Jagd. Und ich glaube auch andere Personen wurden da schon bei der Jagd gezeigt?
Ja, also der Franz hat da über viele Jahre gejagt. Ich glaube, das letzte Mal war ja vorletztes Jahr oder das Jahr davor da. Und da auch so die besten Böcke geschossen. Ne? Also das ist gehört, dieses Jagdrevier gehört dem, ich weiß nicht, wie er es genau heißt, ich nenne ihn jetzt mal The Gaunt auf Trolle Jungby, dem gehört es. Oder ihm gehörte das, denn er ist leider vor 2 Jahren in hohem Alter verstorben und jetzt weiß man nicht so ganz genau, wem es gehört. Er hatte keine Kinder und jetzt gibt's da so Erbgedöns und also ist alles so ein bisschen ungewiss, was da passiert. Wie dem auch sei, ist im Grunde auch egal. Aber ja, es gab einige Filme schon über dieses Revier, Traumbockjagd oder wie sie auch dann alle hießen. Und was interessant ist, die Böcke, also die guten Böcke, die haben dort alle einen Namen. Also da gab's den Prinz, the King, the Knight, den Hochzeit, the Wedding Buck und also alles Mögliche. Und also die starken Böcke sind da wie bei uns die Hirsche alle benannt und vor allen Dingen auch ja über lange Jahre bekannt. Also viele von den Böcken, der Linus, der Gamekeeper dort, hat uns Bilder gezeigt von Böcken. Da hat er wirklich ein Bild vom als Jährling und jetzt ist der Bock 6, 7, 8 Jahre alt, ne? Also ein Bock wird da auch nicht geschossen, wenn er unter 6 oder 7 ist. Die sind da sehr, sehr streng, beobachten die Böcke über einen ganz langen Zeitraum und haben da auch unfassbare Erfahrungswerte. Also ein Bock zum Beispiel, The King Buck, so hieß er, der war als 4-5-Jähriger wahnsinnig stark und abnorm. Dann als 6-Jähriger sah er auf einmal komplett anders aus, aber immer noch wieder zu erkennen. Und als 7-Jähriger hat er dann den kompletten, ist ja komplett eskaliert, sage ich jetzt mal so. Und war dann so ein, ich glaube, 780 Gramm um den Dreh Bock. Und die haben da eine Masse und es ist wirklich unglaublich.
Aber jetzt verrat mir doch mal, Tim, wie zur Hölle hat es sich jetzt zugetragen, dass dann ausgerechnet du und Jens nach Trolle Jungby gekommen sind?
Wir wurden in einem komplizierten Auswahlverfahren als sehr gute Rehbockjäger ausgemacht und haben dann eine Wildcard bekommen.
Kann ich mich auch bewerben nächstes Mal.
Da haben wir uns unter tausenden Bewerbern haben wir uns durchgesetzt.
Wie sah denn das Castingverfahren aus?
Ja, du musstest viele gute Böcke schießen. Nein, es war so, dass ich nenne ihn sogar Sir Paul Eric Madsen. Das ist genau der, den du eben schon angesprochen hast, der damals Hunters Video gegründet hat. Also er hat im Grunde die erste wirkliche Jagdvideo-Firma der Welt, würde ich vielleicht sagen, irgendwie gegründet. Und damals waren diese Filme ja immer dann zuerst auf Kassetten und dann in DVDs, in verschiedenen Heften und konnte man kaufen bei Franconia, Kettner, wo auch immer. Das war damals natürlich ein komplett anderes Geschäft. Aber im Grunde hat der Typ damals vor 30 Jahren begonnen, das zu machen, analog, was wir heute digital machen.
Und man muss sagen, er hat auch, glaube ich, viel inspiriert. Ich habe früher liebend gern diese Filme gesehen. Majestic, Stacks in Bailbook und so weiter. Mhm. Und dann, ja, irgendwann hat man dann mal selber dort einen Film gedreht. Das ist auch irgendwo ganz lustig und schön. Aber trotzdem hat eine ganze Generation an Jägern geprägt. Nicht zuletzt mit Schwarzwildfieber, denke ich. Ja, also schon.
Wild Boar Fever.
Genau.
Ja, also der Typ hat unglaublich viel gemacht, was Film angeht in seinem Leben. Er hat uns da auch, also wir waren zusammen da jetzt 5 Tage in so einem kleinen schwedischen Jagdhaus, haben da zusammen gelebt, gekocht, gejagt und unfassbar viel gefilmt. Und er hat uns natürlich unfassbar viele Stories erzählen können aus seinem Leben, auch als Filmer, auch ganz viel aus Afrika. Also unglaubliche Geschichten. Ein Interview mit ihm wäre, glaube ich, auch mal super interessant. Er ist ein unfassbar cooler Typ, total entspannt. Er sieht ein bisschen aus wie Otto Warkes.
Ja.
Ich habe schon überlegt, diese Otto-Mütze mir jetzt mal irgendwie zu besorgen. Ich weiß nicht, wo es die gibt und ihm die mal mitzubringen. Er selber kannte ihn gar nicht, aber er sagte, es hat ihm schon mal jemand aus Deutschland gesagt, dass da eine gewisse Ähnlichkeit besteht. Und ich kann wirklich sagen, er ist mindestens genauso lustig. Also ein unfassbar sympathischer Mensch, macht richtig Spaß, mit ihm zusammen zu jagen. Aber wir haben jetzt im Grunde noch gar nicht so richtig gejagt in Schweden. Das war jetzt nur so Preparation, so eine Vorbereitung auf das, was eigentlich erst kommt und im August stattfindet, zur Blattzeit dann in Schweden. Wir haben jetzt wirklich nur gescoutet und geguckt, was gibt's alles, und bekannte Böcke, die sie über Jahre kennen, nochmal bestätigt, gefilmt, Aufnahmen gemacht, so ein bisschen die Story dieses Reviers erzählt, das alles mal kennengelernt. Jens und ich haben dann jeweils, ich sag jetzt mal, nur einen Bock geschossen. Ich so ein Mörderbock mit 27 Zentimeter Stangenlänge. Jens hat so einen 8-9-jährigen, bisschen abnormen Bock geschossen. Und beides auch jetzt in dem Sinne keine starken Böcke. Vielleicht, weiß ich nicht, 350, 360, 370 Gramm. Aber wir haben halt wirklich einige Goldmedaillenböcke dort gesehen mit weit über 600 Gramm. Ja, ab August geht's dann richtig los und wir haben eine Sache vorrufen, da freue ich mich besonders drauf. Und zwar, ich habe das eben schon mal gesagt, dieses Revier hat eine richtig extrem lange Coastline, die geht ungefähr so 30 Kilometer. Und zwischen dem Wasser und den Feldern und den kleinen Waldinseln kann man im Grunde gut so langpirschen. Und was wir jetzt machen werden, das ist unser Projekt im August an einem Tag in Schweden, dass wir an dieser Coastline starten und dann über einen gesamten Tag, also 30 Kilometer, so weit werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, aber dann so 15 Kilometer an die Coastline abgehen und von der Küste aus, also vom Meer aus, in diese Wäldchen und Wiesen reinblatten und versuchen werden, die Böcke ans Meer zu holen.
Du bist ein Fuchs.
Das ist der Plan. Und da könnte ich mir echt vorstellen, dass da unfassbare Aufnahmen einfach entstehen.
Wann kann man da mit den Aufnahmen rechnen? Wann gibt es denn da mal Filme zu sehen?
Also der erste Film jetzt von dem, was wir jetzt da gemacht haben, der wird Ende Mai, Anfang Juni kommen. Auf Hand on Demand, natürlich, wo sonst. Und ja, die anderen Sachen im Laufe des Jahres. Wir sind dann im September nochmal da rufen. Da habe ich eigentlich vor, dich auch mitzunehmen.
Oh, da müssen wir jetzt aber langsam mal gucken nach dem Termin. Ich gehe nämlich auch nach Kanada im September.
Ah, okay. Also wir sind so Anfang September.
Irgendwann. Ja, das könnte auch passen.
Da müssen wir mal gucken. Alter, brauche ich das eigentlich? und noch zu Jens ist natürlich auch wieder dabei. Und dann habe ich schon überlegt, ob Frank vielleicht oder müssen wir mal gucken, wer da noch dabei sein kann. Und da geht's dann weiter mit Dammbild. Da haben sie auch sehr starkes und sehr viel Dammbild da. So 4-5 Kilo, so um den Dreh werden die Hirsche da. Muffel haben sie da, Rotwild haben sie da. Also das ist wirklich einfach insgesamt ein Paradies. Ich habe mir Schweden immer schön vorgestellt, aber es ist noch viel, viel schöner, als ich mir das erträumt habe. Und freue mich da riesig, wirklich das Privileg zu haben, in diesem Revier da jagen zu können. Und wie gesagt, mit Paul ist es einfach herrlich. Es ist wirklich einfach herrlich rufen. Also du musst auf jeden Fall mal mitkommen, du musst sie miterleben.
Das kribbelt auf jeden Fall.
Ist toll. Und dann können wir zusammen abends am Lagerfeuer sitzen und keiner Kalle hören.
herrlich, wirklich. Also klingt auch sehr beneidenswert nach einer schönen Zeit und dann freue ich mich mal, was da an Filmen kommt.
Ruben, bevor wir jetzt aber zu den Top 3 Filmen des Monats kommen, muss ich noch ein Gewinnspiel im HOD Club erwähnen.
Ein neues Gewinnspiel im Hunting Club.
Ach, hau raus.
Ja, es gibt bald wieder was zu gewinnen. Ab dem 26.05. bis zum 9.06. verlost nämlich unser Partner die Pirsch ein Gewinnpaket. Da sind Küchenmesser drin, Schneidebrett, Wildbretetiketten und zwei Sonderhefte zum Thema Rehe verwerten und zum Thema Schwarzwild. Also merkt euch das. Ab 26.05. gibt es ein neues Gewinnspiel im HOD Club.
Sehr gut. Dann lasst uns doch direkt zu den Top 3 Filmen des Monats gehen.
Die Top 3 Filme des Monats.
Also los geht's. Ich habe mir mal ausgewählt als Platz 3, ich mach's kurz und schmerzlos, Patrick Kastner, mal wieder unser Film-Urgestein. Und der war mit niemand Geringeren als deinem Vater in Ungarn. Und es war eine Jubiläumsreise. 50 Jahre Ungarn.
Ja, das ist schon ein Wort, ne? 50 Jahre auf Reisen gewesen zu sein in einem Jagdland, also dass man auch immer noch Lust dazu hat, ne? Also ich weiß nicht, wie lange bin ich jetzt in Ungarn schon am Jagen? Ich würde sagen so 20 Jahre? Ja, ich habe schon 20-jähriges Jubiläum. Ja gut, dann geht das ja relativ schnell, wenn man ehrlich ist. Nee, aber ich glaube, mein Vater ist ja wirklich Ungarn-Ultra-Spezialist. Der war, glaube ich, schon in gefühlte nahezu jedem Revier da unterwegs, auf alle möglichen verschiedenen Wildarten. Und jetzt waren sie ja auf Dammhirsche unterwegs zusammen. Und ich muss sagen, das war, ich bin ja dann immer so ein bisschen kritisch, weil mein Vater da auch in den Filmen drin ist. Ich war, oh Papa, hätte es jetzt auch sein lassen können oder musste das wieder sein und so. Und der Film hat mir jetzt aber wirklich von allen Patrick Kastner-Filmen, die er bis jetzt auf Hand on Demand gemacht hat, am besten gefallen. Und ich fand auch, mein Vater hat ganz gut performt. Vor allen Dingen bei der Auswahl der Hirsche. Es sind wirklich zwei hochinteressante Dammhirsche, die da an einem Morgen erlegt worden sind. Und allgemein einfach super schöne Aufnahmen von der Dammhirschbrunft.
Kann man denn damit rechnen, dass dein Vater so ab diesem Jahr zum Beispiel, ihr arbeitet ja mit Herkeler zusammen, dass ihr dann mal in so einem Herkeler-Outfit auch zur Jagd geht?
Mein Vater?
Ja.
Wir haben ihm letztes Jahr zu Weihnachten haben wir ihm eine Komplettausstattung neuen Jagdklamotten geschenkt, weil wir immer gesagt haben, du läufst rum wie der letzte Larry. Ne? Ja, meinst du, der zieht das an?
Ja, so hätte ich es nicht ausgedrückt. Aber diese blau-grüne Jacke, ich kann die Farbe
nicht. Das ist eine Schießweste, die mein Vater vor ungefähr 20 Jahren von einem gemeinsamen Freund, und zwar von Bernd Steinhausen, geschenkt bekommen hat. Und der liebt diese Schießweste und versucht seit Ewigkeiten irgendwie an ein ähnliches Modell ranzukommen. Das war aber irgendwie so eine Sonderedition von Beretta, weil der Bernd Steinhausen ist so ein ganz wilder Flintenschütze. Aber er kommt nicht mehr an diese Weste irgendwie ran. Ne? Und er liebt die, weil er kann hinten irgendwie, ist so eine große Tasche noch drin, da tut er immer Spektiv rein und so. Und wir konnten ihn mit den Jagdklamotten, die wir ihm geschenkt haben, nicht beeindrucken. Es war aber nicht von Herkeler. Vielleicht probieren wir es jetzt mal mit Herkeler-Sachen. Vielleicht sieht das an.
Ja, vielleicht bringt das Ding auch einfach unverschämt viel Glück und dann, ja, never change a winning team, wie das heißt, ich weiß
es nicht. Es sorgt in jedem Fall für einen permanenten leichten Hochschuss. So viel kann man sagen. Ja, Platz 3, Rufen, dann mache ich doch mal gerne weiter mit Platz 2. Ja, und da gibt es eigentlich, ja, da gibt es nur eine Möglichkeit. Wenn Engel reisen, lacht der Himmel und der Hand-on-Demand-Abonnent auch.
Ja, weiß ich nicht. Oh. Ja, weiß ich nicht. Das war heftig, das wird man sehen.
Bald mal sagen.
Boah.
Hast du das von oben beobachtet?
Ja, alles, ja.
Ruben, du warst in den Bergen beim Georg und beim Stefan. Ihr wart auf Gamsjagd und auf Rotwild. Ihr hattet traumhaftes Wetter. Du warst unterwegs mit deiner lieben Freundin Lina. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, mehr Glück als Verstand, aber in jedem Fall unfassbares Glück, was euch da bei der Jagd zugestanden ist. Erst ein tolles Erlebnis auf eine Gams, dann ging es noch weiter und dann kommt noch eine ganz große Überraschung. Ich finde, es war einfach ein unfassbar stimmiger Bergjagdfilm. Man sieht euch allen die Freude über dieses gemeinsame Jagderlebnis an und auch den Jagdführern, in dem Fall besonders Stefan. Ihr wart ja alle einfach nur beseelt von dieser traumhaften Kulisse und von dieser schönen Jagd.
Wenn man ein Drehbuch schreiben will, dann muss es genau so passieren. Aber bei der Jagd gibt es halt kein Drehbuch. Und da gibt es nur den Sankt Hubertus. Und wenn der Sankt Hubertus herunterschaut, was er heute getan hat, dann ist das was ganz Besonderes. Ja. Lina, das ist dein Lebensbock, denke ich. Stefan, ein Wahnsinn. Danke für die Möglichkeit, dass wir das alles da so gemeinsam umsetzen durften. Ich glaube, man kann nur einen Hut ziehen. Riesenfreude von meiner Seite, Riesenfreude, glaube ich, bei dir, bei uns allen. Das ist einfach was Herzbewegendes, Wunderschönes und Emotionales und fantastisch. Weit was halt nochmal.
Was sagen?
Und es war ja, wenn man so möchte, mehr oder weniger eine Testjagd für das, was uns im Herbst erwartet bei der Bergjagd des Jahres. Das wird nämlich auch dort unten unter anderem in den Revieren von Stefan stattfinden. Und ich glaube, man hat in dem Film gesehen, die Reviere, die sind ja
ganz okay. Ja, ist ganz okay. Da kann man mal hinfahren.
kann man mal hinfahren und da hat Lina auch wirklich einen unfassbar starken Gamsbock geschossen.
Ruben, es gibt dieses Jahr einfach so viele tolle Projekte. Ich weiß gar nicht, auf was ich mich am meisten freuen soll. Schweden, Bergjagd des Jahres, Jurassic Lena 5. Oh,
Wahnsinn, toll. Ja. Wirklich Wahnsinn. Und dann auch ausgerechnet Platz 1 spielt genau damit rein, nämlich die Reise nach Grönland.
Die klirrende Kälte Grönlands. Hier scheint bis heute die Eiszeit zu herrschen. Zu Spitzenzeiten herrschen hier Temperaturen von bis zu minus 60 Grad Celsius. Und in den Wintermonaten wird es kaum wärmer als minus 20 Grad. Wer hier überleben will, muss also an...
Unfassbar. Ich habe mir das im Vorfeld immer sehr langweilig vorgestellt, so eine Moschusochsenjagd, weil ja, es ist halt eine Ziege, die zwar aussieht wie ein Ochse, die da so eine Landschaft rumsteht. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so das wahnsinnig Anspruchsvolle an sich, dieses Tier zu erlegen. Aber diese ganze Reise durch die Filme, da habe ich mich echt umstimmen lassen. Das ist ja ein derart geiles Abenteuer, muss man sagen. Ich habe das so aufgesogen, diese Filme, mit so einer Faszination. Wirklich richtig, richtig, richtig Hammer.
Absolut. Also die haben diese Geschichte von dieser Reise aber so toll auch erzählt und auch die Kommentare von dem Jagdführer, der dabei ist und der alte Freund von Gerold und Paul, der sich da den Traum erfüllt hat, so ein Tier zu erlegen. Ich glaube, es ist über 80 schon, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja, wie gesagt, das Erlegen dieses Tieres, wenn man sie dann einmal gefunden hat, ist nicht schwer, weil das sind keine Fluchttiere, die rudeln sich dann einfach nur zusammen und man muss auf den richtigen Moment warten. Man kommt sogar extrem nah teilweise ran. Gerold hat einen ja auf unter 100 Meter freihändig dann geschossen. Und aber diese ganze Reise da durch dieses ewige Eis und dann zwischendurch noch Eisangeln dabei, ja, das hat einen wirklich in seinen Bann gezogen, muss man so sagen.
Ja, und ich muss auch sagen, wo ich wirklich neidisch bin, ist, dass sie da die Polarlichter gesehen haben. Das ist das eine. Möchte ich nämlich auch unbedingt. Aber dass sie im Polarlicht Polarfüchse gejagt haben.
Das ist auch ein Ding.
Ach, da muss ich sagen, hätte ich auch gerne gemacht.
Ja, also es ist schon was ganz Besonderes, muss man sagen. Es gibt ja auch nur wenige Lizenzen dafür, diese Tiere zu erlegen. Ja, das ist was, das macht man dann wirklich auch nur einmal im Jägerleben, aber es erfüllt einen, glaube ich, schon mit ganz vielen Eindrücken, die man sich vorher hätte gar nicht ausmalen können.
Auf jeden Fall klare Filmempfehlung, auch für die Leute, die sagen, ja, so ein Moschusochse, es ist, ja, interessiert ja mich nicht. Doch, das war sehr gut.
Doch, das hat euch zu interessieren.
Ja, gefälligst.
Ja, guckt es jetzt, los, meldet euch an. Nee, wirklich tolle Serie und ansonsten kamen natürlich auch wieder tolle Filme auf Hand on Demand. Also ich fand auch wirklich von Martin von Wildfilm Austria, der mit seiner Tochter jetzt eine Serie gestartet hat, zwei Generationen, eine Leidenschaft, auch so schön anzusehen gewesen, wie die beiden da zusammen unterwegs sind. War herrlich einfach. Es gab einfach tolle Filme wieder, auch so allgemein von Erik noch so ein Bockjagdfilm von den Hunter Brothers. Ja, von Hermann kam auch wieder was, aus Namibia neue Filme. Da war einfach schon einiges los auf Hand on Demand wieder.
Schaut sechs oder sieben Bestbewertungen schon wieder im letzten Monat.
Ja, so. Da muss man erstmal hinkommen.
So ist es.
Ja. Das ist so.
Und Tim, wir quatschen jetzt schon wieder unfassbar lange. Und ja, ich muss sagen, es hat mir heute sehr viel Spaß gemacht, weil die Zeit verflogen ist, förmlich. Hast du noch ein Thema, was dir unter den Fingernägeln brennt?
Ich habe nur gerade eben noch eine Nachricht von meinem Freund Kyler Kalle bekommen, dass ich auf gar keinen Fall vergessen soll zu erwähnen, dass sein neuer Song draußen ist im Podcast.
Ach.
Ja, aber ich habe das letzte Mal nicht gemacht, weil er stinksauer. Hat er einen Monat nicht mit mir geredet.
Ja, ich würde sagen, dann spielen wir das gleich ganz entspannt zum Ende.
Ja, bitte, sonst kriege ich wieder Ärger, das möchte ich nicht. Aber in diesem Sinne, passend zum Song, Freunde, danke fürs Zuhören und allzeit Weidmannsheil.
Weidmannsheil.
In meinen jungen Jahren, da ging ich oft zum Wald, die Schnepfe dort zu jagen, wie hab ich sie geknallt. Wie stieß ich gern und mächtig den Latschstock in den Lauf, wie stand der Hund so prächtig, wenn's auf die Saugen drauf. Ein Horido, ein Horido, ein Weidmannsheil. Ein Weidmannsheil. Lebhorst an der Flinte, der Pulversack ist leer. Und das Schlimmste ist, der Hund, der steht nicht mehr. Und muss ich einmal sterben, und muss es wirklich sein? Dort bei den grünen Eichen will ich begraben sein. Ein Horido, ein Horido, ein Weidmannsheil. Jetzt hängt die Jägertasche, die Schnalle bleibt nun zu, der bleibt die Pulverflasche. Der Hahn hat gute Ruh, die Jagd ist nun geschlossen, verrostet das Gewehr, das Pulver ist verschossen und auch der Hund, der steht nicht mehr. Ein Horido, ein Horido, ein Weidmannsheil. Ein Horido, ein Horido, ein Horido. Wer liebt das Weidwerk? Wer geht auf die Jagd? Wer liebt schöne Frauen bei Tag und auch bei Nacht? Ein Horido, ein Horido, ein Weidmannsheil. Ein Horido, ein Weidmannsheil. Die Zeit hat viel genommen, was einst so wichtig schien. Die Schnepfe ist geblieben, die Fehlschüsse verziehen. Drum hebt das Glas wie früher aufs Wild und das Revier. Solang mein Herz noch schlägt, lebt auch die Lust in mir. Ein Horizont. Ein Horizont, ein Horizont, ein Weidmannsheil.